Reise Tirol, Radio Wohnzimmer, Menschen im Gespräch.
Und dazu begrüßt sie Gertrud Brenn. Fein, dass Sie uns wieder zuhören. Sport und Bewegung ist etwas, das bei uns in Südtirol sehr groß geschrieben wird. Jeder, der was auf sich und seine Gesundheit hält, ist sportlich aktiv. Die Natur hat man vor der Nase und sich darin aufzuhalten, ist bekanntlich ja auch schon gesund. Egal, was jeder an Sportarten macht, es ist in Mode, Sport zu betreiben und sportlich zu sein. Das weiß und beobachtet auch mein heutiger Gast. Das ist der Sportmediziner und Allgemeinmediziner Alex Mitterhofer. Herzlich willkommen, Herr Mitterhofer.
Ja, grüß Gott, Frau Brenn.
Fein, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns da vorbeizuschauen.
Danke für die Einladung, gerne.
Wenn ich das gesagt habe, Sport und Bewegung ist bei uns in Mode in Südtirol. Können Sie das bestätigen? Ist das ein Trend, den auch Sie beobachten?
Ja, das ist ein Trend, der schon relativ lange sich abgezeichnet hat und der auch anhält, so wie es ausschaut.
Sind Sie zufrieden als Arzt mit diesem Trend?
Ich bin, sagen wir mal so, zufrieden. Wobei wir aber wissen, dass Sport auch eine Dosisfrage ist, wenn es jetzt um Gesundheitssport geht. Wenig und nichts ist nicht gesund, zu viel ist aber auch nicht gesund. Nicht? Es sollte sich irgendwo in einem Mittelmaß bewegen. Und gerade dieses Mittelmaß zu finden, ist oft schwierig. Nicht?
Kennen Sie viele, die das Mittelmaß überschreiten?
Ich kenne, bedingt auch durch meinen Beruf und meine Tätigkeiten im sportlichen Bereich, viele, die das Maß überschritten haben. Und als Hausarzt kenne ich auch viele, die sich vielleicht einen Ruck geben sollten,
was
mit irgendwas
zu
beginnen. Ja. Das ist wie in vielen Bereichen, haben wir da eine Schere. Sehr viele, die nichts tun, einige, sehr viel ist vielleicht übertrieben, die zu viel tun. Und in der Mitte, da fehlt es ein bisschen. Mhm. Nicht?
Darüber können wir noch sprechen im Laufe der Sendung. Wir haben die Olympischen Spiele jetzt vor der Tür. Wie fühlt sich das an für Sie auch als Sportmediziner und als sportbegeisterter Mensch?
Ich muss sagen, das fühlt sich gut an. Und ich habe mich eigentlich von Beginn her darauf gefreut. Wobei Olympische Spiele habe ich schon einige verfolgt. Dieses Mal handelt es sich um ein Heimspiel. Und es ist insofern für die direkt Beteiligten wahrscheinlich weniger spektakulär. Da fehlt das Abenteuer von einem fremden,
von einer Reise,
unbekannten Land.
Für die Sportler selber ist es weniger spannend.
Okay. Ist weniger spektakulär. Spannend würde ich nicht sagen, weil da geht es immer irgendwo um alles oder nichts. Nicht? Ich habe eine Chance und die nächste habe ich in 4 Jahren, falls ich noch dabei bin.
Genau. Alex Mitterhofer, kommen wir zu Ihrer Person. Sie sind 1965 in Bruneck geboren, in St. Sigmund aufgewachsen, mit Ihrem Vater, der Tierarzt war, und Ihrer Mutter, die Kindergärtnerin gelernt hat, und Ihrem 3 Jahre jüngeren Bruder. Nach der Mittelschule in Bruneck haben Sie das Realgymnasium in Bruneck gemacht, sind dann nach Innsbruck und haben da Medizin studiert. Nach dem Studium hat es dann eine Weile gedauert, haben Sie mir gesagt, bis Sie den Facharzt dann gemacht haben. Sie haben aber in vielen Bereichen, wie zum Beispiel der Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Chirurgie, hineingeschnuppert und haben dann eben Ihren Bereich gefunden, und zwar Sie haben dann einen Facharzt für physikalische Medizin und Sportmedizin gemacht. Sie haben auch die Sportmedizin in Bruneck aufgebaut, ist das richtig so?
Ja, vor 15 Jahren wird das gewesen sein.
Seit 2016 sind Sie nicht mehr im Krankenhaus, sondern Sie arbeiten als Hausarzt in Reischach und sind nebenher freiberuflich als Sportmediziner tätig. Sie sind der Verbandsarzt des italienischen Wintersportverbandes FISI und des italienischen Radsportverbandes sowie Landesfeuerwehrarzt. Und Sie haben auch eine Frau, Annemarie, die Ihnen schon seit vielen Jahren zur Seite steht. Ist das richtig, so wie ich das zusammengefasst habe?
Die mich seit vielen Jahren aushält.
Okay. Herr Mitterhofer, Sie sind natürlich selber sportlich, aber nicht gleich gewesen, haben Sie mir gesagt, als Kind und nicht von Haus aus. Sie machen welchen Sport und seit wann?
Als kleiner Junge hat man so Sport betrieben. Also ich habe nie Vereinssport betrieben, sondern Spiel- und Spaßsport. Den Ball rumgekickt, irgendwie Softtennis gespielt oder was sich halt ergeben hat. Ski gefahren natürlich im Winter, Schlitten gefahren. Was halt so in einem kleinen Dorf wie St. Sigmund sich an Möglichkeiten ergeben haben. So groß wie heute das Angebot ist, war es nicht. Und man hat sich irgendwo selber müssen die Sportarten suchen, die Herausforderungen im Bereich Bewegung und auch die Sportstätten, sagen wir einmal, selber bauen, Pisten treten und so. Eigentlich alle aus meiner Generation kennen das.
Selber rauftrippeln und runterfahren. Und,
ja, ich hab mich eigentlich nie bewusst bewegt, dass ich zu Beginn, dass ich gesagt habe, ich mache dreimal die Woche dieses oder jenes Training. Dass ich ein bisschen systematischer begonnen habe, Sport zu betreiben, das hat sich so am Ende von der Oberschule, von der Matura-Klasse abgezeichnet. Und vor allem dann während meines Studiums in Innsbruck, wo es für sportliche Betätigungen ja sehr gute Voraussetzungen gegeben hat. Mich hat vor allem das Rennrad zu Beginn interessiert, auch der Laufsport. Da war ich draußen relativ gut bedient. Und als Student hat man natürlich, die Medizinstudenten waren immer sehr eingespannt, aber trotzdem hat man sich die Zeit relativ gut einteilen können und die paar Stunden Sport, die man machen wollte, hat man sich schon freigeschaffen.
Aber das heißt, Sie haben sich sukzessive in Ihren Sport hineingearbeitet. Also ja. Der ist nicht mit 6 Jahren haben Sie angefangen. Und ja. Sie haben den Vater, der Tierarzt war. Wie hat Sie das geprägt?
Das hat mich in dem Sinn vielleicht geprägt, dass ich den Tierarzt aus der Zeit vor, sagen wir mal jetzt vor 40 Jahren, im Kopf behalten habe, nicht? Und damals war auch der Hausarztberuf ähnlich wie der Tierarztberuf. Man war kein Schreibtischhengst, also man war dauernd unterwegs. Man ist zu den Leuten hingefahren, ist mit vielen Leuten in Kontakt getreten. Und in dem Sinn hat es mich vielleicht geprägt. Nicht? Der Hausarzt, so wie ich ihn begonnen habe vor 10 Jahren, war zu Beginn eigentlich immer noch ähnlich. Also immer noch, man war relativ viel unterwegs, Hausbesuche und so weiter. Ne? Das hat sich aber mit Corona radikal verändert. Was hat sich dadurch verändert? Die Fernwartungsmedizin, sagen wir es mal so. Ne? Während Corona war es fast nicht anders möglich. Wir haben uns ja möglichst wenig vom Haus bewegen sollen, auch der Doktor. Und dann hat man begonnen, Diagnosen und auch Behandlungsstrategien über Fernwartung.
Also online.
Online einzusetzen. Es ist mir jetzt nicht so schwer gefallen, weil aus der Sportmedizin habe ich das schon lange vorher praktizieren müssen. Man ist ja mit den Mannschaften mitunter schon mit ihnen unterwegs, aber meistens eben nicht. Und dann kommt irgendein Telefonanruf aus Sigulda. Dem und dem anderen Patienten geht es nicht gut. Man hat als Ansprechpartner in der Mannschaft den Physiotherapeuten. Und da muss man was machen. Nicht? Und da war ich es schon vorher gewohnt, aus der Ferne irgendwelche Diagnosen zu stellen und Behandlungsstrategien aufzuziehen. Während der Corona-Zeit ist diese Art von Medizin, sagen wir mal, ausgeartet. Ich habe dann immer gehofft, dass das wieder sich zurückentwickelt. Aber den Leuten ist das angenehm gewesen, sich nicht mehr aus dem Haus zu bewegen, dem Doc ein WhatsApp zu schreiben, ein SMS zu schreiben, eine Mail zu schreiben, gar nicht mehr anzurufen, nicht mal sehen, was er sagt. Diese Art von Medizin, muss ich sagen, gefällt mir jetzt nicht mehr so.
Ihr Vater war Tierarzt. Warum war es nicht naheliegend, dass Sie dann auch in die Tiermedizin gegangen sind? Warum die Humanmedizin?
Mich hätte auch die Veterinärmedizin interessiert. Allerdings war mein Vater ein klassischer Großviehtierarzt, also bis maximal zum Hund runter und Hund auch nur, wenn es ein Jagdkamerad, der den Hund gebracht hat. Und mich hätte eher die Veterinärmedizin von Hund abwärts interessiert, einmal. Und dann habe ich mir immer gedacht, wenn du jetzt in die Fußstapfen des Vaters trittst, dann wird er dir dauernd ein Leben lang dreinreden. Und das wollte ich nicht.
Aber waren Ihre Eltern, die Sie gelassen haben, ihren Weg machen? Oder strenge Eltern? Wie würden Sie denn beschreiben, wie Ihre Erziehung war?
Mein Elternhaus war halt so ein typisches Nachkriegs-Elternhaus. Also die Eltern haben teilweise, mein Vater war auch im Krieg aktiv beteiligt, haben diese Zeit mitgemacht. Das hat sie natürlich geprägt. Und entsprechend war auch die Erziehung eher streng, eher auf Sparsamkeit und so weiter, Nachhaltigkeit orientiert. Du musst einen sicheren Beruf dir wählen und auf die Zukunft denken und
das
so
haben
weiter.
Sie ja gemacht. Das haben Sie ja gemacht.
Ja, ich denke schon, dass das im Inneren drinnen bei mir immer noch drinnen steckt. Nicht?
Sie haben ja gesagt, Herr Mitterhofer, eigentlich, Sie waren offensichtlich ein guter Schüler, weil Realgymnasium ist jetzt nicht die einfachste Oberschule. Sie haben eigentlich immer diese Faszination, diesen Faible für die Technik gehabt, haben aber dann doch Medizin studiert. Warum haben Sie nicht Elektrotechnik damals studiert? Das wäre auf jeden Fall etwas mit Zukunft gewesen.
Wie gesagt, in der Oberschule ist man ja noch relativ blauäugig und unreif, nicht? Und da ist mir so vorgeschwebt, Elektronik hat mich immer sehr interessiert. Ich habe alte Radios gesammelt und versucht, Röhrenradios, die zu reparieren. Und dann habe ich mir so gedacht, jetzt nur Elektriker, ich möchte schon gern studieren, nicht? Da ist mir so vorgeschwebt, es gibt das Berufsbild des Elektroingenieurs. Und das hat mich jetzt schon interessiert. Nur war damals in meiner Oberschulzeit es nicht möglich, einmal in einen Betrieb reinzugehen, so wie es heute funktioniert, und mir solche Berufe anzuschauen. Mhm. Nicht? Und dann ist die Matura immer näher gekommen und irgendwo habe ich mich entscheiden müssen, was willst du weitermachen? Durch das, dass wahrscheinlich mein Vater auch Veterinärmediziner war, ist mir vorgekommen, Medizin, weil als Elektroingenieur, was willst du denn da machen in Südtirol? Da konnte ich mir nicht so eigentlich vorstellen, wo ich dann am Ende landen würde. Und da ist mir die Medizin doch irgendwo als sicherer Hafen vorgekommen, auch wenn damals die Berufsberaterin gesagt hat, mein Gott, ja nicht Medizin, da wirst du wahrscheinlich jahrelang Taxi fahren müssen, bis du eine Stelle bekommst. Das ist ja alles schon überbelegt.
Wir reden da von den 80er Jahren.
Ja, man sieht da, wie man sich täuschen kann. Nicht? Und dass man, wenn man jetzt irgendwas im Kopf hat, alle Propheten und Prognosen beiseite schieben sollte und das machen soll, was man wirklich machen möchte. Ja, und die Medizin ist mir irgendwie so solide vorgekommen, auch überall in Südtirol praktikabel und ich wollte eigentlich nie an einem Schreibtisch enden.
Das ist Ihnen nicht gelungen, oder?
Fatalerweise ist es mir nicht gelungen, aber ich denke, so ist es vielen ergangen.
Aber Herr Mitterhofer, was Sie geschafft haben, ist, dass Sie irgendwo Ihre technischen Faible in die Medizin hineingebracht haben. Darüber reden wir nach einer ersten Musikpause. Und zwar haben Sie Metallica mitgebracht.
Mich verbindet nicht unbedingt irgendwas mit der Band, sondern mit dem Song.
Nothing Else Matters.
Musikalisch bin ich halt irgendwo in den späten 70er, anfangs 80er Jahren hängen geblieben, wo ich Zeit hatte, Musik zu hören. Jetzt ist es so, nicht? Als Hausarzt habe ich natürlich den Luxus, dass ich im Ambulatorium im Hintergrund Musik laufen lassen kann. Wenn es jetzt nicht Patienten sind, wo das total fehl am Platz oder pietätlos wäre, wird es auch von den Patienten gut angenommen. Da kann ich halt auf diese Art und Weise ein bisschen Musik hören. Aber so richtig Musik hören, irgendwo auf einer Couch liegen und bewusst Musik hören, diese Zeiten, die sind bei mir leider Gottes schon lange vorbei. Aber eben in dieser Periode, wo diese Songs en vogue waren, da war es so. Und die haben sich irgendwo eingegraben.
Ja. Also dann hören wir uns Metallica an, Nothing Else Matters, eine Zeitreise in die Jugend von Alex Mitterhofer, meinem Gast heute im Radio Wohnzimmer. I seek Sie hören das Radio Wohnzimmer hier auf Rai Südtirol. Heute zu Gast bei mir ist der Sportmediziner und auch Allgemeinmediziner Alex Mitterhofer. Wir haben ihn schon ein bisschen kennengelernt jetzt. Metallica haben sich auch ausgesucht, Nothing Else Matters, ein Lied, das sie an ihre Jugendzeit erinnert, wo sie noch Zeit hatten, Musik zu hören oder sich noch die Zeit genommen haben. Haben wir jetzt, glaube ich, präzisiert, das ist richtiger. Herr Mitterhofer, in mens sana, in corpore sana heißt es immer, in einem gesunden Körper muss ein gesunder Geist leben. Oder umgekehrt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das würden Sie bestätigen, ist immer noch aktuell. Also das haben die Römer schon gesagt, das stimmt heute noch.
Jein. Jetzt vor allem in meiner Zeit als Hausarzt würde ich sagen, dass ich sehr viele Leute kenne mit chronischen Erkrankungen, also mit einem zerfallenen Körper, sagen wir mal so, wo der Geist vielleicht gesünder ist als bei Leuten, die in einem topfitten Körper drin stecken. Mhm. Also ich würde das jetzt nicht so hingestellt lassen.
Mhm. Worum geht es denn genau in der Sportmedizin? Sind das die sportärztlichen Untersuchungen? Das weiß jeder, da muss man zum Sportarzt gehen, um sich diesen Schein zu holen, um sportlich aktiv zu sein, in einem Verein für Wettkämpfe teilnehmen zu können. Oder ist Sportmedizin natürlich viel mehr? Ich nehme mal an, es ist sehr viel mehr.
Die Präventivuntersuchungen, die wir alle kennen und teilweise auch als lästig empfinden, vor allem Vereinssportler, die ja wissen, sie sind sowieso gesund. Denen geht es im Prinzip nicht um die Untersuchungen, die ich mache. Die wollen nur den Schein von mir haben, so wie sie zum Führerscheinarzt gehen und wissen, dass sie sowieso fahrtauglich sind. Diese Art von Sportmedizin, sagen wir einmal, ist für die Gesellschaft sehr dienlich, nützlich. Weil als diese Vorsorgeuntersuchungen in den frühen 80er Jahren eingeführt wurden, da ist es dadurch gelungen, den plötzlichen Herztod im Sport, die Verhinderung dieses Ereignisses, das ist ja der Sinn dieser Visiten, der Hauptsinn, der ist wesentlich vermindert worden in Italien. Italien hat hier eine Vorreiterrolle gespielt. Und wieso Italien? Weil gerade im Veneto eine genetisch bedingte Herzerkrankung grassiert, wo zu dieser Zeit plötzlich Sportler reihenweise auf den Fußballplätzen oder in den Sportstätten tot umgefallen sind. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, das geht jetzt nicht mehr, da müssen wir was machen. Man hat dann auch die Ursachen dieser plötzlichen Herztode versucht zu eruieren. Und so sind diese Routine Vorsorgeuntersuchungen entstanden und Italien ist dann gelungen, diesen plötzlichen Herztod, der kein sehr häufiges Ereignis ist, aber immer als sehr dramatisch empfunden wird, weil das sind junge, nach außen hin gesunde Athleten, die plötzlich versterben. Italien hat diese Ereignisse mehr als halbieren können und wird eigentlich im europäischen Ausland durch diese national geförderte Vorsorgeuntersuchung sehr beneidet. Da ist es in den wenigsten Ländern gelungen, das jetzt wirklich flächendeckend einzuführen. Jetzt, wenn ich sage plötzlicher Herztod, da rede ich von je nach Statistik 2 oder 4 Fälle pro Jahr pro 100.000 sporttreibende Leute. Das ist also ein sehr seltenes Ereignis. Und ich muss also sehr viele Leute durchuntersuchen, bis ich irgendjemanden herausfiltere, den ich dann weiteren Untersuchungen zuführen muss.
Aber Sie haben ja gesagt, diese Untersuchungen sind jetzt nicht das, wieso Sie Sportmedizin interessiert.
Nein, weil diese Untersuchungen sind zwar gesellschaftlich nützlich, aber wie sich jeder vorstellen kann, sehr langweilig.
Sehr monoton, also immer dasselbe Muster wahrscheinlich.
Ja, zu meinen Krankenhauszeiten, da bin ich auf 30, 40 solche Untersuchungen jeden Tag gekommen. Puh. Und am Ende habe ich gar nicht mehr gewusst, wo der Kopf mir steht, nicht? Wieso habe ich also diesen Weg gewählt? Weil eben öffentliche Sportmedizin das als Hauptaufgabe hat und aber vor allem zu Beginn meiner Tätigkeit immer noch ein bisschen Platz da gewesen ist, die eigentliche Sportmedizin zu praktizieren.
Und was wäre die?
Wieso wird jemand wie ich Sportmediziner? Ich bin da in den frühen 90er Jahren das erste Mal richtig in Kontakt gekommen zu meinen Militärzeiten, Wehrdienstzeiten, wo Ärzte, die halbwegs fit waren und Skifahren konnten, die Möglichkeit hatten, Nationalmannschaften zu begleiten. Ich war bei den Skiabfahrern. Das war damals die Zeit von Kurt Lattstetter, Patrick Holzer, Bibiana Perez, Muchmeier. Oberhofer, Muchmeier im Endstadium.
Ja. Im Endstadium.
Viele aus meiner Generation kennen diese Idole noch.
Und da mit denen sind Sie unterwegs gewesen?
Mit denen bin ich unterwegs gewesen. Und was interessiert den Sportmediziner dann? Einmal natürlich der Kontakt mit dem Leistungssport. Das ist schon sehr spannend, nicht? Wie die Organisation der Nationalmannschaften abläuft, wie das mit den Heeressportgruppen zugeht. Also ein sehr spannendes Umfeld, das ich vorher eigentlich nicht gekannt habe. Und dann natürlich als Mediziner interessiert man sich für, wie kommt Leistung und Spitzenleistung zustande? Wie funktioniert das mit dem Energiestoffwechsel, die orthopädischen Probleme, die die Sportler haben? Und das ist eigentlich das Interessante, oder das, was mich an der Sportmedizin interessiert hat. Nicht unbedingt die Verhinderung des plötzlichen Herztodes. Mhm.
Sie sind ja auch jetzt dann in dem Bereich sehr präsent. Viele Wintersportler kennen Sie oder auch, glaube ich, überhaupt Sportler, kommen bei Ihnen vorbei. Wenn wir jetzt ein paar Namen nennen möchten, also Sie sind schon sehr in dem Bereich dann geblieben.
Ja, ohne jetzt Namen zu nennen. Ich habe sehr viele Skisportler, ich habe sehr viele Biathleten, die bei mir ab und zu vorbeischauen, Langläufer, Hobbymarathonläufer.
Aber was fragen Sie dann? Was? Sie kommen vorbei, Sie grüßen ja nicht nur, die wollen etwas wissen von Ihnen.
Ja.
Was denn?
Wieso kommen Sie vorbei? Sie kommen mitunter auch zu mir, diese Eignungsuntersuchung zu machen. Sie kommen aber vor allem auch zu mir mit kleinen Problemchen. Ich bezeichne mich oft als Hausarzt von den Sportlern. Also. So gesehen ist Hausarzt und Sportmediziner ja nicht so weit auseinander entfernt. Nur eben die Gewichtung ist unterschiedlich. Was für einen Profisportler ein Riesenproblem ist, das ist für uns einen der arbeitenden, normalen Menschen ein Problem, das er nicht einmal realisiert.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt als fanatischer Läufer bei Kilometer 15 irgendwo in der Hüfte ein leises Zwicken verspüre. Nicht? Erstens einmal sind viele Leute, die nicht einmal imstande sind, 15 Kilometer zu laufen. Nicht? Mhm. Und die werden sich natürlich sagen, ihr müsst ja 15 Kilometer laufen. Nicht? Das ist für den aber essentiell. Nicht? Da muss man die Szene kennen, da muss man das Umfeld kennen, wo sich diese Leute bewegen. Und die Charaktere, nicht? Das ist für ihn dasselbe Problem, wie wenn ich zum Beispiel bei jedem Schritt Knieschmerzen verspüre.
Die Verhältnisse, das nicht im Alltag nicht? Stört. Ja. Und mit diesen Problemen kommen Sie zu Ihnen?
Mit diesen Problemen kommen Sie zu mir. Und dann ist natürlich der Sportdoc immer gefragt, wenn es mit der Leistung nicht passt. Da ist natürlich zuerst einmal das Trainingsprogramm hinterfragt. Der Trainer findet nichts. Der Sportler hat die Trainingsplanung strikt eingehalten und trotzdem läuft es nicht, nicht. Dann ist es halt naheliegend, dass man sagt, da muss jetzt ein medizinisches Problem dahinter stecken. Und da muss man die halt einmal schulmedizinisch normal abklären. Oft sind es Mangelerscheinungen, oft sind es bei uns in der Gegend Schilddrüsenerkrankungen, die man da sehr häufig findet. Sehr oft sind es Infekte, die irgendwo verschleppt werden. Jeder Sportler ist ja teilweise fast trainingssüchtig und einen Tag lang im Bett zu verbringen, auch wenn er Fieber hat, das fällt dem schwer. Hat immer Angst, dass er mit der Leistung absackt. Und mitunter, wenn ich jetzt eine Grippe zum Beispiel, wie sie jetzt gerade grassiert, nicht ordentlich auskuriere, kann das langanhaltende Leistungsschwächen mit sich ziehen. Es ist nicht nur das pfeifersche Drüsenfieber, das immer in den Köpfen der Sportler rumgeistert, sondern im Prinzip kann jeder Virusinfekt, den ich irgendwie schlecht auskuriere, zu anhaltenden Leistungsschwächen führen. Mhm. Dann checkt man die einmal durch und dann habe ich als Sportmediziner natürlich auch mir ein Wissen aneignen müssen über den ganzen Energiestoffwechsel, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt eine eigentliche Erkrankung nicht finde, dann muss ich in die Richtung denken. Da gibt es dann die sportmedizinischen Tests, wo ich die Leute belaste, wo ich schaue, was im Inneren vom Körper energiestoffwechselmäßig abläuft, wie es mit dem Fettstoffwechsel ausschaut, ob der vielleicht jetzt da leer ist, die Speicher leer hat, die Kohlenhydratspeicher leer hat, dann macht man einmal solche Checks. Wenn da irgendwelche Mängel zutage kommen, ist die nächste Frage Ernährung.
Also sehr ganzheitlich.
Wenn es mit dem Energiestoffwechsel irgendwie schief läuft, ist die nächste Frage, wie schaut es mit der Ernährung aus? Und das ist eben das Interessante an der Sportmedizin. Mhm. Sie ist
ganzheitlich.
Keine Schmalspurmedizin.
Genau.
Nicht? Und in dem Sinn ergänzt sich es dann halt auch wieder gut mit dem Hausarzt. Nicht? Der ist auch kein Spezialist, einer, der jeden Tag nur Röntgenbilder anschaut oder irgendwelche Laboranalysen bewertet, sondern der hat immer den Menschen in seiner Gesamtheit vor sich und hat dann die Möglichkeit, je nachdem, wo jetzt die Probleme hindeuten, diesen Menschen oder auch den Sportler zu den entsprechenden Spezialisten zu schicken. Ja. Also man ist im Prinzip die erste Verteidigungslinie.
Genau. Sportärzte sind ja den Sportlern sehr nahe, haben wir ja vorhin gesagt. Sie haben viele davon kennengelernt. Sie haben auch viele Fußballer kennengelernt, weil in Reischach, glaube ich, viele trainiert haben, so Mannschaften wie Inter oder Roma. Und Sie haben gesagt, Luis Figo war zum Beispiel bei einer Untersuchung bei Ihnen oder Björn Dahlen war einer Ihrer Patienten. Aber es ist ja auch so, dass viele Patienten oder viele Sportler zu Ihnen kommen, die haben auch dieses eine Thema, das immer wieder hochkommt, auch im Wintersport, vor allem im Ausdauersport, das ist das Doping. Mhm. Inwiefern sind Sie mit dem schon in Kontakt gekommen? Was könnten Sie da tun?
Ja.
Sie könnten ja auch weiterhelfen.
Ja, das Doping ist leider eine Realität.
Ja, gerade im Ausdauersport, Radsport, Langlaufen.
Ja, ich würde sagen, sogar im Dartspielen könnte das ein Thema sein. Nicht? Ich würde mich trauen zu sagen, dass das eher vielleicht im Radsport nicht so wild ist wie in gewissen anderen Sportarten. Weil diese Sportart ja ziemlich in den Fokus der Dopingfahnder geraten ist und ziemlich streng kontrolliert wird und sich nicht jeder mehr alles erlauben kann, während andere Randsportarten oft einmal sehr viel weniger Beachtung finden.
Aber Sie kennen sich sicher aus, wo die Linie ist, wo die Grenzen sind.
Doping, wenn ich mich jetzt mit Leistungsphysiologie befasse, dann ist in erster Linie einmal das Ziel, die natürlichen Grenzen des Menschen, also dem Athleten zu helfen, seine natürlichen Grenzen auszuschöpfen. Bis ans Limit zu gehen, ihm zu verhelfen, dass ihm von der Natur aus vorgegeben ist. Wir wissen, dass alle Leute irgendwie genetisch leicht verschieden sind und dass die maximale Sauerstoffaufnahme, die im Ausdauersport eine sehr wichtige Kenngröße ist, was ich maximal in der Lage bin, an Sauerstoff zu verarbeiten, das ist genetisch vorgegeben und die kann ich im besten Fall verdoppeln. Das heißt, ein Talent, das wenig trainiert, muss nicht ein Spitzensportler sein. Und jemand, der jetzt genetisch nicht unbedingt privilegiert ist, kann durch sehr viel Fleiß doch ganz vorne mithalten. Es braucht immer den Körper, die Veranlagung des Körpers. Und dann braucht es aber auch die Disziplin und den Willen, den Körper bis ans Limit zu führen. Und wenn ich jetzt über die Leistungsphysiologie gut Bescheid weiß und mich bei den Medikamenten gut auskenne, dann natürlich weiß ich auch, wie ich bestimmte Grenzen, natürlich vorgegebene Grenzen, medikamentös verschieben könnte. Und das wissen natürlich alle, die medizinisch gebildet sind und mit Sportlern arbeiten. Und die Versuchung liegt natürlich nahe, wie in jedem Bereich Grenzen zu verschieben.
Sind Sie gefragt worden?
Als Sportmediziner wird man eigentlich nicht gefragt. Wieso wird man nicht gefragt? Ich habe zum Beispiel auch Dopingkontrollen durchgeführt zu Beginn meiner Sportmedizinerzeit. Wieso habe ich das gemacht? Weil mich einfach die Art und Weise interessiert hat, auch in diese Welt einmal Einblick zu gewinnen, wie diese Kontrollen abgenommen werden, wo sie hingeschickt werden, wo sie analysiert werden. Das ganze Abnahmeverfahren ist ja sehr komplex. Da gibt es x Formulare, die ausgefüllt und 100-mal unterschrieben und gegengezeichnet werden müssen. Da wird man natürlich von den Sportlern dann gesehen, beobachtet und auch, wenn es jetzt um dieses Thema geht, gemieden. Also ich bin nie direkt jetzt gefragt worden, kannst du mir was geben, dass ich
schneller oder besser werde.
Besser abgehe. Nicht? So war es nie. Es ist eher das Gegenteil passiert. Nicht? Sobald ich in meinen blauäugigen, sagen wir einmal, sportmedizinischen Anfängen die Biathlon-Nationalmannschaft betreut habe. Das war irgendwo im Jahr 2000. Bin immer mit der Mannschaft mitgefahren, sehr viel mehr als heute, weil ich auch mehr Zeit hatte. Der Doktor hat immer traditionsgemäß beim Physiotherapeuten geschlafen, nicht, wenn wir irgendwo trainingslagermäßig oder wettkampfmäßig unterwegs waren. Und ich hatte in meinem Rucksack immer einen vorgestempelten, damals noch roten Rezeptblock. Weil, wenn der Athlet irgendwo eine Angina gehabt hat, dass ich ihn gleich haben können, ein Antibiotikum aufschreiben, weil es einfach praktisch war. Nicht? Und dann ruft mich plötzlich eine Apothekerin an und sagt, da ist jetzt ein junger Mann mit einem Rezept von mir und das kommt dir irgendwie komisch vor. Mhm. Nicht? Dann habe ich gesagt, damals hat man eigentlich noch kaum Mail gehabt, sie soll mir das faxen.
Das
und
ist lange
ich habe da in der Tat ein Rezept von meinem Rezeptblock dann gesehen, mit meinem Stempel drauf, bei der Unterschrift. Unterschrieben habe ich die natürlich nicht, aber da hat er irgend so eine Schleife reingemacht, wie ich sie normalerweise nicht mache. Und da sind Substanzen drauf gestanden, die ich aus der Gynäkologie her kannte, also
Hormone.
Hormonsubstanzen. Und dann habe ich die natürlich zurückgerufen und habe gesagt, sofort, der kriegt nichts. Nicht? Ich bin dann zu ihr gefahren und ich hatte schon irgendwo den Verdacht, in welchem Milieu sich dieser junge Mann bewegt hat. Ich habe ihr dann ein Poster von Sportlern gezeigt. Sie hat ihn dann auch eindeutig identifiziert. Ich musste den Fall zur Anzeige bringen.
Ach so.
Ja, weil ich wusste damals ja nicht, hat er mir nur dieses eine Rezept entwendet. Der Rezeptblock, der ist dick, da sind mindestens, ich weiß es gar nicht auswendig, 50 Rezepte drinnen.
Wie ist das ausgegangen?
Und wenn der jetzt langsam 10 Rezepte mir entwendet hätte, dann wäre mir das nie aufgefallen. Nicht? Ja, dann ist der Athlet natürlich sanktioniert worden. Ich bin in der Presse gestanden. nicht jetzt als Täter, aber halt ja, ich habe ja nichts gemacht, aber
das kann passieren.
Ja,
das.
Ich habe dann halt in Zukunft gewusst, das ist leider Gottes Realität, habe mir dann in diese Richtung sehr, sehr aufgepasst. Mhm.
Alex Mitterhofer, Sie haben mir gesagt, Sie sind jemand, der keine geborene Führungsposition ist. Sie hätten sich schon öfters können für Primarstellen bewerben, haben das gar nicht getan, weil Sie sich so gut kennen und wissen, dass Sie kein Primartyp sind. Wie meinen Sie denn das?
Ich bin erstens einmal zu gut.
Zu gut für diese Welt.
Ein guter Deutscher, nicht? Das heißt, als Führungsperson muss ich Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen, die tun zumeist einigen Leuten weh. Und das tut mir leider Gottes
auch
selber
weh. Okay.
Ein zweites Problem, das ich in mir sehe, ich kann sehr schlecht delegieren. Das heißt, ich bin perfektionistisch veranlagt. Ich habe, wenn mich jetzt ein Psychologe analysieren würde, beinahe einen Kontrollzwang, weil ich möchte immer, dass die Sachen perfekt sind. Ich kann nicht 5 gerade sein lassen. Und das in einer Führungsposition ist keine gute Eigenschaft, sagen wir einmal, für die führende Person selber. Fürs Team schon. Weil wenn ich ein guter Toucher bin, nicht, dann springe immer ich in jede Lücke, um den Rest des Teams zu verschonen. Nicht? Ja. Wenn ich einen Kontrollzwang habe, dann funktioniert der Laden natürlich 100%ig, weil ich alles kontrolliere. Aber ich werde da wahrscheinlich auf ein Limit, persönliches Limit kommen oder drüber gehen und früher oder später in einen Burnout enden. Das befürchte ich.
Aber das heißt, Sie kennen sich gut, dass Sie das wissen und sagen, nein, diesen Weg möchte ich nicht einschlagen, weil der ist ja irgendwie vorgezeichnet als Arzt.
Ja, so weit kenne ich mich. Ob ich mich dann gut kenne, das ist immer schwierig zu sagen. Nicht? Aber dass ich diese Eigenschaften habe, das habe ich jetzt mittlerweile, bin ich 60, schon mitbekommen. Mhm. Nicht?
Sie haben ja auch Ihre Frau, mit der Sie viele Jahrzehnte jetzt wahrscheinlich zusammen sind. Was würde die jetzt dazu sagen, was Sie ja da gesagt haben? Würde sie das bestätigen?
Ja, die Frau, denke ich, würde das zu 100% unterschreiben.
Mit Ihrer Frau, was verbindet Sie? Sie haben sich im Krankenhaus kennengelernt. Sie haben gesagt, damals in Innichen waren Sie eine Zeit lang. Da haben Sie sie kennengelernt, weil viele Nachtdienste, viel Zeit dort war, sich kennenzulernen.
Innichen ist ein kleines Haus, nicht? Dadurch die Dienste sind die Dienste, weil die Zeiten müssen abgedeckt werden. Und dann hat man natürlich sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht und noch viel mehr Zeit mit Bereitschaftsdiensten. Und ist irgendwo von Innichen schwer weggekommen. Dann war es naheliegend, dass man dort auch Bekanntschaften gemacht hat. Meine Frau hat damals im Krankenhaus Innichen gearbeitet. Und nachdem meine berufliche Entscheidung schlussendlich mich nach Bruneck getragen hat, in Innichen war ich auf der inneren Medizin sehr viele Jahre. Ich war dort auch auf der Chirurgie, die zugleich Orthopädie war, einige Jahre. Und dann habe ich mich aber für die physikalische Medizin entschieden, deren Hauptsitz in Bruneck war. Und ich habe gesehen, in Innichen, das sind kleine Krankenhäuser. Und zu der Zeit war es so, man wurde relativ schnell auf ein relativ gutes Niveau gebracht von den damaligen Oberärzten, postpromotionellen Lehrern. Und sobald die dann gesehen haben, okay, jetzt schupft er den Laden relativ gut, dann ist man aber stehen geblieben. Nicht? Mehr war irgendwo nicht gefragt. Und deswegen, weil ich irgendwo weiterkommen wollte, habe ich mich für Bruneck entschieden, habe mich für die Rehabilitationsmedizin entschieden, die auch sehr viel mehr mit Sport zu tun hatte. Zwar der orthopädische Teil der Rehabilitationsmedizin hat sehr viel mit Sportmedizin auch zu tun. Deswegen bin ich nach Bruneck gegangen und da habe ich die Frau halt mitgeschleppt.
Ist Ihre Frau aber auch so sportlich? Trefft ihr euch beim Sport oder habt ihr andere gemeinsame Hobbys oder Gemeinsamkeiten?
Ja, die Frau ist mittlerweile sehr viel sportlicher als ich. Damals waren wir so gleich auf und das erste Grundelement, nicht die Basis praktisch, für unsere Bekanntschaft war natürlich schon der Sport. Und jetzt haben wir andere gemeinsame Interessen. Wir haben ein sehr großes Haus. Das heißt, ich wohne eigentlich auf einem Bauernhof. Nicht? Wir haben einen großen Garten.
Da gibt es viel zu tun.
Und da gibt es viel zu tun. Und da muss man sich auch die Arbeit gut einteilen. Und wir ergänzen uns. Nicht? Mhm. Ich bin der, der im Keller und aus dem Haus zuständig ist. Die Frau macht das Haus. Mhm. Wir haben einen Hund. Nicht?
Der braucht auch Zeit.
Zeit und auch Einteilung, nicht? Der ist ungern alleine.
Und Sie machen auch immer noch Sport. Weniger, haben Sie gesagt, seit Sie 50 sind, haben Sie so sukzessive langsam weniger gemacht. Sie haben aber wirklich Läufe gemacht, Sie haben Rennen gemacht, Sie haben teilgenommen an Wettbewerben mit dem Rad beim Laufen. Warum haben Sie diesen Weg im Sport gesucht? Also was glauben Sie, hat Ihnen der Sport gegeben? War das einfach ein Ausgleich zu Ihrer Kopfarbeit bei der Arbeit?
Beim Sport, also als zu Beginn, sagen wir einmal Gelegenheitssportler, sobald ich mich da dann Richtung hin zu einem systematischen Sportler entwickelt habe, da war es für mich spannend zu sehen, wie sich die Leistung doch steigert, wie sich auch der Körper entwickelt, wenn das Fett plötzlich schmilzt, nicht? Wenn man die einzelnen Muskelfasern unter der Haut fast sieht. Nicht? Das hat mich irgendwie fasziniert, dass das allein durch
Willen,
gezielte Bewegung alles möglich ist. Und dann natürlich steigert sich die Leistung, wie mehr ich trainiere, umso mehr leiste ich. Und ich habe eigentlich immer Sportarten betrieben, die ich in der Natur ausüben konnte. Das heißt vor allem das Radfahren, sobald ich dann aufs Bergrad umgestiegen bin, das war dann sehr abenteuerlich. Man hat dann die verschiedenen Wandersteige ausprobiert, ob ich es da schaffe, noch gerade drauf zu treten, ob man da runterkommt. Man hat die Gegend entdeckt, auch beim Laufsport, hat dann aber, nicht, wie es halt bei meistens so ist, möchte der Mensch immer noch weiter, höher, weiter,
aber das,
schneller.
Das nicht? Ist genau das. Sind Sie auch in eine Art Sucht gefallen?
Dann war es plötzlich, sobald meine Abenteuerphase mit dem Mountainbike zum Beispiel zu Ende war, dass ich die Gegend kannte wie meine Westentasche, jeden Steig, dann ging es plötzlich um Zeitnehmung. Dann hat mich interessiert, zu dieser Hütte habe ich das letzte Mal 50 Minuten gebraucht. Nicht? Und diesmal ist mir es in 43 Minuten gelungen. Und das nächste Mal wollte ich immer versuchen, und wenn die 43 Minuten im Kasten waren, dann war das Ziel 40 Minuten. Nicht? Und irgendwann ist man einmal stehen geblieben, weil der Mensch ist nicht unendlich trainierbar und beziehungsweise auch die Zeit ist zum Training war nicht unendlich verfügbar. Und dann ging es im Prinzip nicht mehr um Leistungssteigerung, sondern um Leistungserhalt. Wenn ich jetzt die 40-Minuten-Grenze geknackt hatte, dann ist es mir irgendwie schwer gefallen. Man hat immer Phasen gehabt, wo man mehr oder weniger trainieren konnte. Und da bin ich zurückgefallen. Dann war ich plötzlich wieder 45 Minuten.
Nicht? Und das war schlimm?
Das habe ich schlecht verkraftet. Nicht? Dann ist das irgendwo zu einer Sucht geworden, die Leistung zu erhalten. Und ich habe dann festgestellt, dass mir die ganze Sache eigentlich nicht mehr unbedingt so Freude macht.
Ist man da nicht immer getrieben?
Dann wurde ich wirklich zu einem leicht Getriebenen. Da ging es dann nur mehr um Leistungserhalt und Angst, um Leistung zu verlieren. Nicht? Da hat mir dann vielleicht auch sehr der Berufswechsel geholfen. Nicht? Im Krankenhaus, da war es immer so, Arbeit von 7:30 bis 5 Uhr abends. Und dann 2 Stunden auf dem Rennrad. Und das war relativ gut planbar, oder 2 Stunden laufen.
Jeden Tag nach der Arbeit?
Ja, sobald ich dann auf den ja, sonst war es kein guter Tag.
Ach so. Oh Gott.
Sonst hat mir was gefehlt, ja, und ja, ich war irgendwo unzufrieden, ja, mit mir. Ne? Sobald ich dann auf den Hausarzt umgestiegen bin, da war plötzlich alles ein Drunter und Drüber. Nicht? Man hat als Hausarzt zwar seine Ambulatoriumszeiten. Die Leute glauben auch nach wie vor heute, der Hausarzt ist nur diese 3 Stunden, arbeitet nur diese 3 Stunden, wo er im Ambulatorium sitzt.
Das stimmt nicht.
Aber dann gibt es noch, ich würde mal sagen, 5-mal so viel zu tun, wie die Zeit, die ich im Ambulatorium drinnen sitze. Nicht? Und da ist der ganze Tag drunter und drüber gelaufen. Nicht? Und dann irgendwo, früher bin ich immer mit dem Hund spazieren gegangen und da musste ich noch laufen. Oder ich bin noch besser zuerst gelaufen, dass ich dann mit Gelassenheit mit dem Hund spazieren gehen konnte. Und dann habe ich plötzlich bemerkt, wenn ich jetzt nur mit dem Hund meine Runde mache, dann ist das auch, befriedigt es mich auch.
Herr Mitterhofer, vielleicht, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wenn wir jetzt einen Tipp für Menschen mitgeben möchten aus sportmedizinischer Sicht, was die ideale Form ist, sich zu bewegen und sich gesund ins Alter zu bewegen, sagen wir mal so. Ich habe öfters schon gelesen, es geht um Ausdauer und um Kraft und vielleicht auch um Beweglichkeit.
Ja.
Das sind so die 3 wichtigsten Elemente. Wenn ich immer nur wandern gehe, fehlt mir wahrscheinlich irgendwann die Muskelkraft, oder?
Ja.
Wenn ich nur Muskelkraft mache, fehlt mir dann, was weiß ich, die Ausdauer. Was wäre denn so eine schöne, gute, so ein schönes Mittelmaß, mit dem ich gut ins Alter komme?
Ja, da gibt es relativ viele Studien. Da haben sich vor allem die Gesellschaften, die sich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen befassen, haben das gut studiert und die haben als Optimum 150 Minuten in der Woche mittelintensiven Sport gefunden.
Sport, nicht? Oder Bewegung?
Bewegung, nicht?
Okay.
Jetzt ist das eine relativ abstrakte Geschichte, nicht? Den Leuten muss man die Sache einfacher erklären,
genau.
Wenn man möchte, weil die sitzen jetzt nicht mit dem Taschenrechner und rechnen sich aus, was sie welchen Tag wie viele Minuten, nicht? Ich würde mal sagen, 3 Stunden Ausdauersport in der Woche, aufgeteilt, wobei man, wenn es die eine Bergwanderung am Wochenende ist, auch schon besser als nichts, nicht? Aber besser ist aufgeteilt, in einem Tempo, das nicht nur ganz gemächlich ist, also es soll sich zügig
also
anfühlen.
Cardio.
Ja, nicht belastend, nicht ermüdend, aber es soll sich zügig anfühlen. 3 Stunden in der Woche.
Mhm.
Und ein bisschen Krafttraining ist natürlich wichtig.
Aber das heißt nicht unbedingt Fitnessstudio, sondern was kann ich denn da machen?
Mit zunehmendem Alter verliert der Mensch an Muskelmasse. Und die Muskelmasse ist der eigentliche Ofen im Körper. Da finden die ganzen Stoffwechselprozesse statt. Wenn ich jetzt an Muskelmasse verarme, dann ist nicht nur die Schwäche, an der ich zu leiden habe, sondern der ganze Stoffwechsel funktioniert nicht mehr. Und Muskelmasse zu erhalten ist nicht sehr schwierig. Es reicht da 2-mal in der Woche 10 Minuten, eine Viertelstunde, ein bisschen ein Kraftprogramm zu machen, mit dem eigenen Körpergewicht, mit den
zum Beispiel Liegestützen oder mit den Bändern.
Therabänder, genau. Nicht, die es in jedem Sportfachhandel gibt. Wenn jemand ein paar Handel zu Hause hat, umso besser. Nicht? Man braucht nicht die Kraftmaschinen aus dem Fitnessstudio. Wichtig ist aber, dass man diese Übungen korrekt lernt. Weil mit falsch durchgeführten Kraftübungen kann ich mir auch wehtun.
Mhm.
Das ist nicht so wie beim Ausdauersport gehen. Im Prinzip muss ich nicht lernen. Aber Kraftübungen sollte ich lernen, nicht? Und da sollte ich einmal zu jemandem hingehen, der irgendwas davon versteht.
Und dann das
mir diese paar Übungen zeigen lassen, die ich 10 Minuten 2-mal in der Woche mache und das reicht schon. Und wichtig wäre auch, wenn man das ein bisschen mit Geschicklichkeit kombiniert.
Mhm.
Das ist die dritte Komponente.
Diese Beweglichkeit.
Ausdauer, Kraft und die Koordination.
Genau.
Weil was habe ich im Alter für Probleme? Ich werde ungeschickt und stürze. Nicht? Mit Oberschenkel-Halsfrakturen kennen wir ja alles. Mhm. Nicht?
Herr Mitterhofer, die Zeit ist um. Jetzt meine letzte Frage, weil sie jetzt einfach vor der Tür steht. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Sie sind da auch beteiligt. Sie sind nicht in Antold, Sie sind in Cortina. Was sind denn da Ihre Aufgaben? Sie sind bei den Rodlern?
Ja, meine Aufgaben in Cortina sind eigentlich die, die ich alle Jahre mit meinen Rodlern habe. Nicht? Für mich als Mannschaftsarzt ist die Olympiade jetzt, was die Abläufe anbelangt, kein besonderer Event. Also das unterscheidet sich nicht unbedingt von einem normalen Weltcup-Rennen. Es ist halt alles ein bisschen komplizierter. Die ganzen Kontrollen, Zugänge und so weiter. Nicht?
Und vielleicht spannend.
Durch das, dass es heuer ein Heimspiel wird, nicht, wird die Sache zum Glück nicht allzu kompliziert. Mhm. Aber es ist ein Erlebnis. Nicht? Wenn man dann vor Ort ist und irgendwie die Stimmung spürt, auch wenn man jetzt in Cortina öfters ist, nicht? Es ist anders. Nicht? Und das lässt schon Gänsehaut aufkommen.
Ja? Medaillenhoffnung, bei den Rodlern gibt es ja einige, die recht gut unterwegs sind. Was glauben Sie? Ihr Tipp?
Ja, die Mannschaft ist kollektiv eigentlich heuer relativ gut unterwegs und Tipps möchte ich nicht geben.
Okay.
Ich hoffe, dass sie jetzt bis zum ersten Wettkampf alle möglichst gesund durchkommen. Das ist meine Aufgabe.
Genau, das ist das Wichtigste. Alex Mitterhofer, vielen, vielen Dank für den Besuch hier im Radio Wohnzimmer. Hat mich sehr gefreut, dass Sie hier waren.
Ja, danke auch und ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht allzu sehr gelangweilt.
Nein, auf keinen Fall. Vielen Dank und alles Gute weiterhin. Das war das Radio Wohnzimmer für dieses Mal. An der Sendetechnik war Aaron Schrott. Mein Name ist Gertrud Brenn. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Diese Sendung können Sie auch nachhören in unserer Radiomediathek. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Thank you.